mal kurz vorlesen. Pluggable Transports wurden entwickelt, um Softwareentwicklern zu helfen, ihre Benutzer online zu halten, wenn diese von Zensur betroffen sind. Ursprünglich wurden Pluggable Transports für den Tor-Anonymisierungsdienst entwickelt. Also es ist eine Zensurumgehungsschicht, die dort fix eingebaut war und dann rausgezogen wurde. Ich werde heute über folgende Punkte sprechen. Zuerst einmal über das Tor-Netzwerk, dann über Zensur- bzw. Zensurumgehungstechniken, dann Pluggable Transports-basierte Zensurumgehung und ein praktisches Beispiel, wie man Pluggable Transports dann anwenden kann. Fangen wir gleich mit Tor an. Das Tor-Netzwerk stellt Anonymisierung über ein verteiltes Netzwerk, das sich im Internet befindet, bereit. Das besteht aus einzelnen Computern, die von Freiwilligen oder kleinen Organisationen gehostet werden. Diese ganzen Knoten in einem verteilten Netzwerk werden in drei Kategorien eingeteilt: Entry Nodes, Relay Nodes und Exit Nodes. Diese Aufteilung ist wichtig, denn wenn, sagen wir, Alice, Bob ein Netzwerkpaket, also ein paar Daten schicken möchte übers Netzwerk, und zwar anonym, sucht sich Alice eine Route über alle diese drei Ebenen von Knoten hindurch durchs Tor-Netzwerk und verschlüsselt diese Pakete dann. Und wenn sie eine Nachricht sendet und das Paket beim Entry-Node einlangt, kennt dieser nur die Adresse von Alice und dem Relay-Node, also dem in der Mitte, kann das Paket also nur dorthin weiterleiten. Der Relay-Node selbst kennt nur die Netzwerkadresse des Entry-Nodes und des Exit-Nodes, weiß also weder, wer Alice noch wer Bob sind. Und beim Exit-Node genau dasselbe Spiel. Und dadurch kann dieses, man sagt Onion-Routing, dieses Protokoll, gewisse Garantien geben, dass bezüglich der Anonymisierung von Netzwerk-Traffic. Also wenn man diese Route kompromittieren möchte, müsste man alle drei Knoten aus dem Tor-Netzwerk, die beteiligt sind, übernehmen. Ansonsten kann man nicht rückschließen, wer an wen kommuniziert hier. Gegen dieses Netzwerk gibt es auch Zensur. Und die einfachste Variante ist, wenn man die Software-Distribution angreift, sprich man blockiert die Seite des Projekts, wo man die Software downloaden kann, oder man verbietet Store-Listings. Also es wäre zum Beispiel denkbar, dass die Distribution von Tor über den App Store oder Play Store in manchen Regionen auf dieser Erde verboten ist. Die nächste Variante von Zensur gegen Tor ist, dass man Exit-Nodes nicht auf seine Dienste zugreifen lässt. Das kennt man vielleicht, wenn man mit dem Tor-Browser versucht, bei Google Suchergebnisse, also eine Suchanfrage zu stellen, dann bekommt man keine Suchergebnisse, sondern lediglich die Nachricht, dass man von dem Rechner, von dem man aus versucht zuzugreifen, Google nicht verwenden darf. Davon betroffen ist auch zum Beispiel der Cloudflare DDoS Protection Dienst, und das ist sehr schlecht, weil die totale Marktführung haben, also vielleicht nicht total, aber einen sehr großen Marktanteil und damit große Teile des Internets für Tor-Benutzer umgänglich oder zumindest schwer zugänglich machen. Die dritte Kategorie von Zensur gegen Tor ist natürlich, dass Entry-Nodes, dass der Zugang zu Entry-Nodes nicht gewährt wird, also sprich Pakete, die dorthin gesendet werden, nicht durchs Netzwerk gelassen werden. Und das ist genau die Variante der Zensur, die Pluggable Transports umgehen kann. Sehen wir uns vielleicht einmal an, was es für Zensurtechniken gibt. Zum Beispiel kann man DNS-Sperren eingeben, die sind schon öfter in den Medien gelandet, das kennt man. Im Fall von Tor könnte man zum Beispiel torprojekt.org blockieren, also sprich die Adresse auf DNS-Diensten nicht auflösen. Die nächste Zensurtechnik, die weit verbreitet ist, sind IP-Filter. Man könnte zum Beispiel DNS-Dienste blockieren, also da ist leichter, gibt es nur eine IP-Adresse. Man könnte auch alle Entry-Nodes vom Tor-Netzwerk blockieren. Das passiert sogar tatsächlich in manchen Ländern. Da wäre die Liste mit IP-Adressen, die gesperrt sind, aber deutlich länger als nur ein Eintrag. Die nächste traditionelle Filtervariante, also Netzwerkzensurtechnik, sind Portfilter. Netzwerkprotokolle haben Ports, das kann man sich vorstellen bei einem Netzwerkpaket. Wenn man das übers Netzwerk sendet, gibt es eine Empfängeradresse und einen Port. Port wäre sowas wie ein Postfach. Also wenn die Netzwerkadresse die Anschrift ist und der Port das Postfach, kann man sagen, alle Pakete, die in ein bestimmtes Postfach, das ist technisch aufgegliedert, nach Art des Datenverkehrs, der da stattfindet. Tor würde zum Beispiel die Ports 9001 und 9030 verwenden. Wenn man diese beiden Ports nicht zulässt, kann man damit schon mal weite Teile des Tor-Netzwerks wegfiltern. Und die deutlich gravierendste Technik der Zensur ist, die deutlich gravierendste Zensurtechnik ist Deep Package Inspection. Da geht man auf den Inhalt der Pakete ein. Das ist sehr rechenaufwendig, aber in letzter Zeit immer leichter durch umsetzbar und daher auch ein immer größeres Problem. Sehen wir uns an, wir können uns das ansehen, wie man diese Zensurtechniken umgehen kann. Bei DNS-Sperren ist es relativ leicht. Man kann als Dienstanbieter alternative Adressen bereitstellen, also zum Beispiel eine zweite Domain registrieren, bei anderen Domains Subdomains registrieren und dort den Dienst ebenfalls zur Verfügung stellen. Als Anwender kann man alternative, nicht zensierte DNS-Server verwenden und DNS over HTTPS wird wahrscheinlich auch noch ein Thema werden, also das wird jetzt gerade von den Browserherstellern ausgerollt. Die Technik ist nicht ganz unumstritten, weil da eine andere Art von, also weil da wieder jemand wäre, der Zensur ausüben kann, aber zumindest die gängigen Zensur-Szenarien, die es momentan gibt, würde DOH aushebeln. IP-adressenbasierte Filterung kann man auch relativ leicht umgehen. Dienstanbieter könnten alternative IP-Adressen auf ihren Servern konfigurieren, beziehungsweise sobald sie merken, dass eine IP-Adresse gesperrt wurde, diese rotieren, sprich eine andere wählen. Das geht zum Beispiel mit modernen Cloud-Diensten sehr leicht. Anwender können auf Proxy-Dienste beziehungsweise VPN-Dienste zurückgreifen, um diese Art der Zensur zu umgehen. Portfilterung kann man sehr ähnlich wie IP-Adressfilterung umgehen. Für Dienstanbieter ist das Einfachste, einfach ungefiltert ihre Services auf Ports zu legen, die nicht gefiltert sind. Es bietet sich da zum Beispiel an, den Port für HTTPS zu verwenden, weil es kaum Netzwerke gibt, wo dieser Port zensiert wird, weil der einfach so eine immense Bedeutung hat und so viel in Verwendung ist. Von Anwenderseite her gilt genau dasselbe wie bei IP-Adressfilterung. Man kann über Proxy oder VPN-Dienste diese Form der Zensur umgehen. DPI-Filterung ist, wie eingangs erwähnt, schon etwas schwieriger zu umgehen. Hierbei werden Netzwerkpakete anhand von Inhalt und Metadaten gefiltert. Was kann das sein? Das können Protokollheader sein. Also zum Beispiel kann man, wenn die Tor-Software ein Paket verschickt, anhand der Daten, die in dem Paket drinnen sind, erkennen, aha, das ist ein Tor-Paket. Und wenn man die nötige DPI-Technik hat, um solche Pakete zu erkennen, kann man diese dann auch sperren, also nicht durchlassen. Man kann Paketinhaltsmuster, zum Beispiel Charakteristika von unerwünschten Datenformaten, erkennen. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, was man sich darunter vorstellen kann, zum Beispiel kryptografische Präambeln, Dateiformate, was auch immer. Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Und man kann auch so Metagrößen wie zum Beispiel untypisches Timing für eine Kategorie von Paketen oder untypische Paketgröße für ein gewisses Protokoll unter Umständen eruieren und anhand dessen dann Filterung oder Zensur betreiben. Und ja, es gibt noch viele mehr, also die Technik ist noch lange nicht ausgereift und wir werden da sicher noch einiges auf uns zukommen sehen. Wo wird das verwendet? 2012 ist das erstmalig in China umgesetzt worden. Daraufhin hat auch Tor begonnen, Zensur, als Tor-Projekt begonnen, Zensurumgehungssoftware zu entwickeln. Im selben Jahr noch wurde auch in Iran und Äthiopien ein ähnliches DP-Filtersystem auf nationaler Ebene ausgerollt, 2 Jahre danach in Syrien und 2016 auch in der Türkei. Staaten sind aber nicht die einzigen, die diese Art der Filterung betreiben, sondern auch Unternehmen auf der ganzen Welt. Man muss sehen, dass es ein technisches Spannungsfeld ist und diese Technologie wird gleichzeitig dazu verwendet, so Dinge wie unsere Bankkonten sicher zu halten, weil man möchte auch nicht, dass da jemand einbricht. Und unbemerkt im Netzwerk herumschnüffelt und dergleichen. Und daher ist die Technologie inhärent nicht böse und auch notwendig, dass man sie betreibt. Trotzdem möchten wir uns jetzt ansehen, wie man diese Art der Filterung umgehen kann. Man kann zum Beispiel Spezialsoftware verwenden mit Zensurumgehungsfähigkeiten. Ein Beispiel dafür wäre der Tor-Browser, der das mit Pluggable Transports macht. Man kann natürlich auch Proxy- und VPN-Dienste verwenden, die Zensurumgehungsfähigkeiten haben. Da würde ich gerne Orbot anführen. Das ist jetzt vom Guardian Project entwickelt worden. Und das ist eine Portierung von Tor auf Android, wo auch Pluggable Transports zur Verfügung stehen. Dann gibt es noch etliche Dienste, Siphon, Lantern, Tunnel Bear und viele, viele mehr, die ich wahrscheinlich alle nicht kenne. In Zukunft wird es vielleicht auch zensurresistente kryptografische Standards geben, aber das ist momentan leider noch nicht der Fall. Okay, was sind Pluggable Transports jetzt eigentlich? Eine Pluggable Transports sind eine Reihe konkreter Verfahren zur Verschleierung von Netzwerkverkehr. Pluggable Transports ist aber auch gleichzeitiger Standard und definiert Schnittstellen, um Netzwerkverkehr zu tunneln, eine Standardisierung, um Netzwerktunnel aufzubauen. Pardon. Die technische Spezifikation ist auch im Internet öffentlich zugänglich, habe ich hier angeführt. Und wie gerade eben erwähnt, gibt es nicht nur eine Implementierung, sondern sehr viele verschiedene Transports, sagt man. Und es gibt die verfügbaren Umsetzungen kann man in 3 Kategorien einteilen. Die erste wäre Fronting. Da gibt es 2 konkrete Pluggable Transports, die ich hervorheben möchte. Meek, da gehe ich später noch ein bisschen drauf ein, und Snowflake. Snowflake würde zum Beispiel Netzwerktraffic als WebRTC-Datenströme tarnen, also sprich Internet-Telefonie. Fronting funktioniert so, dass man über einen bestehenden Dienst Daten schickt, in dem Format des bestehenden Dienstes, wodurch nicht erkannt werden kann, dass da eigentlich getunnelte Daten gesendet werden, sondern es wird so aussehen, als würde man zum Beispiel WebRTC verwenden im Fall von Snowflake. Die nächste Kategorie wären Pluggable Transports, die Scrambling umsetzen. Bei Scrambling hat man irgendwo einen eigenen Pluggable Transport Server stehen und zudem sendet man die Daten in einem möglichst unkenntlichen Format, also die werden da einfach sehr schwer rekonstruierbar verschlüsselt, also auch so in einer Art und Weise verschlüsselt, dass man aus dem Ciphertext nicht ableiten kann, was da jetzt eigentlich gesendet wird. Es ist ja bei manchen kryptografischen Protokollen möglich, dass man erkennt, aha, da ist jetzt eine Präambel von dieser und jener Cipher drin. Das geht mit diesen gescrambelten Formaten, Datenströmen nicht. Und die dritte Kategorie von Pluggable Transports-Umsetzungen sind sogenannte Shape-Shifting-Umsetzungen. Das sind die mit Abstand simpelsten. Die ändern nur einzelne Aspekte von Datenpaketen, idealerweise die, auf die Filtermechanismen anspringen. Lustiges Detail am Rande, FTE-Proxy macht dies mit Regular Expressions für die Technik und tun Sie das vielleicht genauso lustig finden wie ich. So, dann können wir uns jetzt mal ansehen, wie Meek ungefähr funktioniert. Netzwerkpaket kann man sich so vorstellen wie ein Paket, das man zur Post bringt. Da sind Dinge drin, die sieht die Post nicht. Im Fall von Netzwerkpaketen muss man sie verschlüsseln, damit man das nicht einsehen kann. Das ist beim HTTPS-Protokoll natürlich der Fall. Es gibt aber auch Header. Auf einem Paket wäre eine Adresse drauf, eine Anschrift, ein Empfänger. Und bei HTTPS-Protokollen gibt es auch so einen Header, der nicht verschlüsselt wird. Das ist der sogenannte SNI-Header für Server Name Indication. Steht für Server Name Indication. Und anhand dessen kann man zum Beispiel HTTPS-Pakete filtern. Das wird auch gemacht. Und wenn man jetzt Meek verwendet, genau, so wird das, also innen drin sind nochmal Daten, genau, in einem HTTPS-Paket ist ein HTTP-Paket, das ist nicht verschlüsselt, also wenn man da reinsehen könnte, was man als Sender kann, weil man verschlüsselt es ja selbst, gibt es da drin noch einen zweiten Header vom HTTP-Protokoll, das sogenannte Host-Header, und wir sehen hier, dass der SNI-Header und der Host-Header identisch sind. Und beim Domain-Fronting nutzt man das aus, indem man in den HTTPS-Header was anderes reinschreibt als in den HTTP-Header. Genau das macht Meek. Hier sieht man als Beispiel angeführt, dass man in den unverschlüsselten Teil einen Cloud-Dienst verwendet. Ich habe hier CloudFront angeführt. Das ist derzeit nicht mehr möglich, weil Amazon das nicht mehr zulässt. Es gibt aber noch andere. Aber nehmen wir mal an, wir schicken dieses Paket zu CloudFront. CloudFront würde das entschlüsseln können, weil es am anderen Ende der HTTPS-Leitung sitzt und im HTTP-Header dann sehen, dass dieses Paket eigentlich an Torbridge.org gehen sollte. Und wenn Torbridge.org nun bei CloudFront gehostet wäre, könnte CloudFront dieses Paket trotzdem noch richtig zustellen und beantworten. Gleichzeitig ist nach außen hin aber nicht sichtbar, dass hier eine Verbindung zu Torbridge.org aufgebaut wurde. Ja, es gibt etliche dieser CDNs oder auch Cloud-Dienste, bei denen man das machen könnte, theoretisch. Praktisch ist es politisch von einigen nicht gewollt. Dieses Prinzip nennt man übrigens auch Collateral Freedom, weil es halt schwer ist, große Cloud-Dienste zu blockieren. Wenn man beispielsweise CloudFront abdrehen würde in China, würden essentielle gesellschaftliche oder wirtschaftliche Dienste nicht mehr verfügbar sein. Wie sieht das aus im Kontext von Tor? Da würde hier ein Knoten hinzugefügt werden, die im Tor-Jargon sogenannte Bridge. Wenn man über eine Bridge eine Verbindung zum Tor-Netzwerk aufbaut, muss man dieser Bridge im Übrigen auch vollstes Vertrauen schenken. Also die könnte den Traffic, den man da drüber sendet, manipulieren. Da ist wichtig, dass man nur Trusted Bridges vom Tor-Netzwerk selbst verwendet. Ich möchte jetzt kurz herzeigen, wie man das verwenden kann, zum Beispiel mit dem Tor-Browser. Wenn man den startet, kann man bei dem kleinen Zwiebelsymbol hier die Tor-Netzwerkeinstellungen auswählen, gelangt dann zu diesem Menü hier und kann angeben, dass man Zensur ausgeliefert ist. Das kann man kompliziert konfigurieren, aber der Tor-Browser macht einem das auch simpel, indem man einfach auswählen kann, ob man OBSF4 bzw. Meek über die Azure Cloud, das ist die von Microsoft betriebene große Cloud, umleiten möchte. Und ja, das muss man nur auswählen, Connect klicken und man ist mehr oder weniger vor üblichen Zensurmethoden gefeit. Wenn man das jetzt technisch umsetzen möchte, gibt es in der Pluggable Transport Spezifikation einige API-Definitionen, das grundsätzliche Modell ist in dem sogenannten Pluggable Transport Dispatcher Modell geregelt. Pluggable Transports Dispatcher ist ein Hintergrundprozess, den man neben einer Anwendung startet, über den man Netzwerktraffic umleiten kann, über ein Socket. Es gibt natürlich auch für diverse Programmiersprachen bzw. Plattformen Pluggable Transport APIs. Go API, Go ist eine systemnahe Programmiersprache, ist, dass das von den Pluggable Transports Entwicklern selbst entwickelt wird. Es gibt auch welche für Swift auf iOS oder Android Pluggable Transports, das wurde wieder vom Guardian Project entwickelt. Auch für diverse andere Programmiersprachen. Also das ist relativ weit ausgerollt mittlerweile. Ich möchte jetzt auf die Pluggable Transports Dispatcher Verbindung ein bisschen eingehen. Also wie so eine Verbindung mit diesem Dispatcher aussieht, weil die meisten APIs im Hintergrund auch dieses Modell verwenden, also diesen Mechanismus verwenden. Im Fall vom Tor-Browser wird das zum Beispiel so aussehen. Auf der linken Seite haben wir den Tor-Browser und im Browser eingebettet würde ein Tor-Client laufen. Das wäre in diesem Jargon die Client-App. Und zusätzlich würde noch ein Pluggable Transports-Client laufen, den man auch Dispatcher nennt. Und aller Netzwerk-Traffic würde im Endeffekt über den Pluggable Transports-Client über das Netzwerk geschickt werden. Und auf der anderen Seite läuft dann die Tor-Bridge, die wir zuvor in dem Übersichtsdiagramm gesehen haben, wo ein Pluggable Transport Server läuft und auch die sogenannte Server-App, was im Fall von Tor natürlich ein Tor-Bridge-Server wäre, also noch ein Tor-Prozess. Ich würde das jetzt auch gleich mal im Detail durchgehen, wie man das verwenden kann. Fangen wir dazu an, einen Server laufen zu lassen. Ich habe ein sehr simples Beispiel gewählt. Man kann relativ leicht einen Webserver starten. Deshalb mache ich mal eine HTTP-Anfrage über OBFS4. Dazu lege ich mal eine Index-Datei an, die der Webserver ausliefern soll und starte einen sehr trivialen Webserver. Das sind nur zwei Zeilen. So. Jetzt müssen wir den Pluggable Transports Server starten. Das machen wir wie folgt. OBFS4 wird als OBFS4 Proxy ausgeliefert. Das ist eine Software, die man sich installieren kann. Und eine relativ einfache Methode, diese zu konfigurieren, ist über Umgebungsvariablen. Und ich habe hier angeführt, was man alles konfigurieren muss, damit man OBFS4 Proxy als Pluggable Transport Server laufen lassen kann. Als erstes muss man die Transport-Version angeben. Das ist die Pluggable Transport-Protokoll-Version. Da gibt es auch neuere, aber die Version funktioniert für mich zuverlässig. Man kann einen Ordner angeben, wo Daten des Dienstes gespeichert werden. Da findet man dann Verbindungsparameter oder auch Log-Files. Man muss noch angeben, dass das im Terminal läuft, wenn man es so wie ich starten möchte. Man muss noch angeben, welchen Transport man will. Da gibt es auch ältere OBFS-Versionen in OBFS4-Proxy zum Beispiel. Dann gibt man an, auf welchem Netzwerkinterface und auf welchem Port dieser Pluggable Transports-Server Pakete entgegennehmen soll. Und dann muss man noch angeben, wo die Client-App läuft. Also das wäre der Webserver, den wir zuvor gestartet haben. Das Ganze kann man auch recht leicht starten, hier mit ein paar Logging- und Debug-Optionen. Wenn man das startet, erhält man eine Ausgabe. Und was wir hier sehen, ist wichtig, denn diese eine Zeile, wo args steht, die benötigen wir, um vom Client aus eine Verbindung zu diesem Server aufzubauen. Das heißt, bei dieser Pluggable Transports Umsetzung braucht man auch Parameter, um eine Verbindung herstellen zu können. Und das sind eben genau die. Und zwar für jeden, und jeder Server hat ein eigenes Set an Parametern, um eine Verbindung zu ermöglichen. Im Fall von OBFS4. So, jetzt können wir noch einen Client starten. Den würden wir jetzt neben unserer Client-App laufen lassen. Also Das muss jetzt nicht unbedingt am selben Computer sein. In meinem Fall habe ich es am selben Computer gemacht. Das funktioniert genauso, wie wenn man einen Server startet, nur dass man ein paar Parameter weglassen kann. Also man gibt wieder die Pluggable Transports Version an, einen Ordner für Logfiles und Parameterausgaben. Man gibt an, dass im Terminal laufen soll und welche OBFS-Variante man verwenden möchte. Man kann das Ganze wieder starten. Wenn man das startet, kriegt man auch wieder Ausgabe. Hier sieht man dann, auf welchem Netzwerkinterface und auf welcher IP-Adresse der Pluggable Transports Client dann Pakete entgegennimmt. So, jetzt haben wir alles, was wir brauchen, um ein Paket über Pluggable Transports, über diese Pluggable Transports Brücke schicken zu können. Deshalb sehen wir uns jetzt an, wie eine Client-App aussehen könnte. Ich habe hier ein sehr triviales Beispiel gewählt, und zwar einfach nur einen Curl-Aufruf, weil das geht auch in einer Zeile. Ich habe aber die Parameter, die man dafür braucht, nochmal extra zusammengefasst. Wir verwenden den lokalen Pluggable Transports Client als SOX 5 Proxy. Wir verwenden die Argumente, die uns der Pluggable Transports Server gegeben hat, als Parameter, um die Verbindung aufzubauen. Das ist in der Pluggable Transports Spezifikation so gelöst, dass diese Parameter im Benutzerfeld einer SOX 5 Verbindung übergeben werden. Das sieht dann so aus, wie ich es hier angeführt habe. Ich möchte noch hervorheben, dass das wirklich nur im User-Anteil der SOX5-Authentifizierung reinkommt. Das Passwort muss auf 0 gesetzt werden, steht ebenso in der Spezifikation. Als Zieladresse nehmen wir dann die Bridge, also die Adresse des Pluggable Transports Server. Dann können wir mit Curl einen einfachen HTTP-Request absetzen und bekommen dann die Antwort vom HTTP-Server, den wir zuvor gestartet haben, eben über diese Pluggable Transports-Verbindung. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wenn im Kontext von Pluggable Transports SOX 5 verwendet wird, das nicht SOX 5 ist, sondern nur verwendet wird, um Parameter zu übergeben, eben über dieses User Authentication Feld. Wenn man tatsächlich eine Proxy-Verbindung möchte, also wenn man tatsächlich mehrere Dienste über so eine Brücke ansteuern möchte, müsste die Server-App das dann ermöglichen. Also man könnte zum Beispiel einen echten SOX 5-Server als Server-App von seiner Pluggable Transports Verbindung verwenden, dann würde das gehen. So, das war's auch schon. Ich möchte mich beim Pluggable Transports Projekt und bei Guardian Project bedanken, mir diese Arbeit zu ermöglichen. Ich habe Font Awesome Icons verwendet und das war's. Gibt es noch Fragen?
Ja, danke schön. Einmal einen kräftigen Applaus, danke schön. Michael, wunderbar. Gibt es noch Fragen? Ja, warte Sekunde, damit wir es auch am Stream haben mit Mikrofon.
Also jetzt nicht konkret über Pluggable Transports, weil in Österreich, also wir werden nicht zensiert, ja. aber was schon ist, ist ein Problem, dass wenn man über das Store-Netzwerk arbeitet, brauchst, dass es viele Seiten gibt, die dann eben keinen Zugriff erlauben. Ja. Ja. Und was ist denn so die beste Verwendung? Soll man davor beenden, davor bringt es ja nichts. Ja. Oder wie geht man damit am besten um?
Naja, das hängt natürlich davon ab, was für ein Bedrohungsszenario man sich ausgeliefert sieht. Da bräuchte jetzt ein konkretes Szenario, um darauf eingehen zu können.
Also ganz einfach. Also zum Beispiel Banken lassen keinen Zugriff zu, ja, also kein über Tor-Netzwerk. Mhm.
Ja, also da kann man eigentlich, es ist generell, wie soll ich sagen, ich, ich sehe jetzt nicht den Sinn dahinter, warum man auf eine Bank über das Tor-Netzwerk zugreifen soll. Man meldet sich dort an mit einem Benutzernamen und einem Passwort. Die wissen, wer man ist. Warum sollte ich dann einen Anonymisierungsdienst dazwischen schalten?
Also ich hab's immer laufen, okay. Ja, und jetzt sage ich, okay, warum soll ich jetzt den Browser wechseln oder den Proxy ausschalten? Oder,
ja, also ich kann beide Seiten verstehen. Ich kann verstehen, warum die Bank keinen Zugriff aus Netzwerken haben will, wo sie nicht zurückverfolgen können, wer das jetzt war. Also wo auch oft, und gerade deswegen kommen auch oft aus solchen Netzwerken Angriffe. Auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, dass das Bequemlichkeit ein wichtiger Faktor ist, aber man muss ehrlich sagen, solange Banken ihr Sicherheitsmodell dahingehend nicht anpassen, dass Zugriffe aus dem Tor-Netzwerk auch für die sicher entgegengenommen werden können, kann man es nicht empfehlen.
Ja. Frage beantwortet, soweit halt. Noch eine Frage? Dann nochmal herzlichen Dank. Du hältst ja übermorgen, glaube ich, noch einen zweiten Talk zum Thema F-Droid.
Ja, genau. Ja,
sehr spannend, da bin ich auch schon gespannt. Nochmal vielen Dank. Du bist sicher noch ein bisschen da, wenn es Fragen gibt.
Ja, man kann mich gerne jetzt auch noch ansprechen. Bleib noch ein bisschen da vorne bei der Tür.
Gerne. Dann kräftigen Applaus nochmal, danke.